Ja, herzlich willkommen zum Podcast Die Geschichtsstunde Didaktik im Dialog. Mein Name ist Franziska Rhein und ich lehre und forsche im Arbeitsbereich Geschichtsdidaktik an der Uni Hildesheim. Und heute sprechen wir über historisch-politische Bildung im Unterricht. Und wir nähern uns der Frage, in welchem Verhältnis eigentlich historische und politische Bildung zueinander stehen. Und wir überlegen, ob historische Bildung eigentlich immer politisch ist und ob politische Bildung eigentlich immer auch einen historischen Anteil hat. Und dabei fragen wir auch danach, was das Verhältnis von historischer und politischer Bildung im Unterricht eigentlich bedeutet und wie ich als Lehrperson damit umgehen kann und was das auch für SchülerInnen bedeutet. Ich habe schon anskizziert, dass die beiden Themenbereiche der historisch-politischen Bildung durchaus in einem komplexen Verhältnis zueinander stehen. Und um dieser Komplexität Rechnung zu fragen, sind heute gleich zwei Expertinnen zu diesem Thema im Podcast zu Gast, nämlich Dr. Julia Thüroff und Professor Dr. Marc Patetzke, die ich nun kurz vorstellen möchte. Zu Dr. Julia Thüroff. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum Politische Bildung und Geschichtsdidaktik am Institut Forschung und Entwicklung der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und sie war zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin auch schon in der Nordwestschweiz an der Fachhochschule. Und zuvor war sie freie Mitarbeiterin in verschiedenen Forschungsprojekten und Entwicklungsprogrammen im Bereich der historischen und politischen Bildung und auch Assistentin an der Universität in Basel. Promoviert wurde Julia Thüroff 2018 mit einer Arbeit zur Aneignung in historischen Ausstellungen. Und bereits in ihrem Studium der Geschichtswissenschaft und der Educational Science hat sich Julia Thüroff mit historischer Bildung und eben auch im Kontext politischer Bildung auseinandergesetzt. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem qualitative Forschung im Bereich der Geschichts- und der Politikdidaktik und fächerübergreifende historische und politische Bildung und auch Geschichtsvermittlung. Julia Thüroff hat bereits zahlreich publiziert. Ich möchte jetzt auf zwei Schriften kurz eingehen, nämlich ihre 2020 erschienene Dissertationsschrift mit dem Titel Aneignen in einer historischen Ausstellung, eine Bestandsaufnahme von Elementen historischen Denkens bei Besuchenden der Ausstellung 1418, die Schweiz und der Große Krieg im Hepp Verlag erschienen. Und die Publikation gemeinsam mit Franziska Hebinger und Monika Waldes 2019 erschienen über Menschenrechte als Gegenstand politischer Bildung im Geschichtsunterricht, erschienen in der Zeitschrift für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften. Kommen wir nun zu Professor Dr. Marc Patetzke. Dr. Marc Patetzke ist seit 2020 Professor für Politikdidaktik und politische Bildung an der Universität in Hildesheim. Davor war er Senior Lecturer für Politikwissenschaft und ihre Didaktik an der Universität in Bremen und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Professor Dr. Marc Patetzke wurde 2015 mit seiner Dissertation zu einem biografisch personenbezogenen Ansatz in der politischen Bildung promoviert. Und seine Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte liegen unter anderem auf Emotionen in geistes- und sozialwissenschaftlichen Fachdidaktiken, Demokratiebildung und zahlreiche weitere. Professor Dr. Marc Patetzke ist außerdem Gutachter in zahlreichen Kontexten und hat auch schon vielseitige Beratungen durchgeführt. Und von seinen wirklich sehr, sehr vielseitigen Publikationen möchte ich vor allem das Grundlagenwerk 2023 erschienen im UTB Verlag kurz erwähnen, und zwar die Einführung in die Politikdidaktik gemeinsam mit Michael May. Der zweite Band ist gerade in Vorbereitung. Und auch das gemeinsam mit Luisa Girnus und Isabel Christine Panek erschienene Werk mit dem Titel Schnittpunkt politische Bildung bei Springer erschienen. Und wie wir jetzt gesehen haben, an euren Forschungsschwerpunkten und auch an euren Publikationen arbeitet ihr beide auch ganz stark interdisziplinär und eben nicht nur mit dem Fokus auf einen Forschungsschwerpunkt, eben entweder politische Bildung oder historische Bildung. Und das werden wir im heutigen Podcast jetzt gut nochmal aufgreifen können, wenn wir danach fragen, in welchem Verhältnis eigentlich politische und historische Bildung zueinander stehen. Einsteigen können wir mit der Frage, wo euch beiden im Alltag, im beruflichen Alltag eigentlich historische und wo euch politische Bildung begegnet. Was habt ihr damit zu tun?
Vielleicht kann ich da anfangen. Erstmal hallo auch von meiner Seite. Lieben Dank, Franziska, für die Möglichkeit, an diesem Podcast mitzuwirken. Ich freue mich auf die Unterhaltung mit euch. Du hast es schon angedeutet, ich bin am Zentrum Politische Bildung und Geschichtsdidaktik der PH Nordwestschweiz angestellt und dort bewegen wir uns eigentlich beständig in beiden Disziplinen. Deshalb begegnet mir sowohl historische wie auch politische Bildung eigentlich in, also beide begegnen mir in meiner Arbeit beständig. Ich habe verschiedene Forschungs- und Entwicklungsprojekte in beiden Disziplinen in letzter Zeit gemacht. Ganz konkret möchte ich aber ein Projekt im Bereich der politischen Bildung nennen, an dem ich schwerpunktmäßig gearbeitet habe in den letzten wenigen Jahren. Nämlich entwickeln wir im Moment ein Webangebot mit dem Namen PB-Tools. Das ist ein Angebot, was Lehrpersonen beim Unterrichten politischer Bildung unterstützt. Es finden sich dort Unterrichtsvorschläge und auch didaktische Hintergrundinformationen für Lehrpersonen und auch fachliche Hintergrundinformationen. Und dort versuchen wir einerseits genuin politisches Unterrichtsmaterial anzubieten, aber auch fächerübergreifende Bezüge zur historischen Bildung immer wieder zu machen. Wir haben zum Beispiel mehrere Unterrichtseinheiten, wo Konflikte um Denkmälern behandelt werden, mit dem Gedanken, dass das eben eine Möglichkeit ist, um fächerübergreifende Bezüge zwischen den beiden Disziplinen herzustellen.
Ja, dann schließe ich da vielleicht an. Genau. Also auch ich danke für die Einladung und würde sozusagen genauer anknüpfen an das, was Julia gerade sagte. Nämlich, wir machen es irgendwie genau andersrum, hab ich den Eindruck. Also natürlich begegnet mir historische und politische Bildung auch jeden Tag letztlich in meinem Berufsalltag, wo mein Schwerpunkt natürlich stärker auf der politischen Bildung liegt. Aber was die Projekte betrifft, habe ich den Eindruck, genau, ist so ein bisschen komplementär. Deswegen freue ich mich ja auch auf das Gespräch. Weil wir zuletzt an der Professur ein Projekt gemacht haben, DDR Digital. Das heißt, wir haben versucht, mit Partnern aus Aachen und inzwischen auch Augsburg, also Christian Kuchler war der Kollege, letztlich eine Art digitalen Lernort zu bauen, in dessen Zentrum aber das Thema DDR stand. Es war ein partizipatives Projekt mit Studierenden und wir haben das auch getestet, was da entworfen worden ist. Also sozusagen den Schwerpunkt stärker verlagert in so eine historische Dimension. Es gibt jetzt so ein Folgeprojekt, das sich mit Umweltbildung in DDR und BRD beschäftigt. Also vielleicht ist jetzt mal so eine steile These, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass man sich auch ganz gerne mal in Projekten mit Dingen beschäftigt, die man eben im Alltag nicht so oft macht. Also mein Alltag ist, also beruflicher Alltag ist stark geprägt von politischer Bildung und Politikdidaktik. Ich sage immer so das kleine Einmaleins, gerade in den Einführungsvorlesungen. Und dann finde ich es irgendwie ganz spannend, in Projekten oder mal jenseits dessen, was so, ich will nicht sagen sein muss, aber was so regelmäßig läuft, so ein bisschen den Schwerpunkt zu verlagern. Und bei mir heißt das eben stärker, ich habe ja auch zu dem Thema promoviert, also zu DDR, so ein bisschen stärker diese historische Schiene stark zu machen.
Also dann würdet ihr wahrscheinlich beide der These zustimmen, dass historische Bildung immer auch politisch ist und politische Bildung immer auch historisch ist. Oder wie würdet ihr das einordnen? Ihr habt es ja beide so von euren Arbeitsfeldern und von euren Zugriffen einmal so eingeordnet. Wie würdet ihr das sehen? Hängt das unmittelbar immer untrennbar miteinander zusammen? Was denkt ihr?
Ich würde das so beantworten, dass ich denke, dass es grundsätzlich zwei genuin unterschiedliche Fächer sind mit unterschiedlichen Lernzielen, mit teilweise unterschiedlichen Prinzipien, wobei es auch Überschneidungen gibt, wie zum Beispiel das Kontroversitätsprinzip, über das wir vielleicht später noch sprechen werden, ist ja eines, was in beiden Fächern eine große Bedeutung hat. Beide Fächer berufen sich zum Beispiel auf den Beutelsbacher Konsens. Also es gibt Überschneidungsbereiche, aber auch hier genuin eigene Lernziele. Und doch denke ich, dass die Verwandtschaft sehr groß ist oder die Berührungspunkte auf jeden Fall vorhanden sind. Ich denke, dass man politische Bildung beispielsweise schwerlich ohne eine historische Perspektive machen kann, weil es ja in der politischen Bildung immer auch zum Beispiel um die Wandelbarkeit von gesellschaftlichen Verhältnissen oder das Gewordensein von politischen Strukturen und gesellschaftlichen Verhältnissen geht. Also ist eine historische Dimension immer irgendwie mit an Bord und dasselbe gilt umgekehrt für die historische Bildung, die sich ja nicht nur auf Vergangenheit bezieht oder beziehen möchte, sondern auch die historische Orientierung zu einem wichtigen Lernziel erklärt, wo es darum geht, dass sich Lernende eben in ihrer eigenen Gegenwart verorten sollen, dass sie auch die Gewordenheit der eigenen Gegenwart verstehen, dass sie Perspektiven für die Gestaltung von Zukunft gewinnen können. Das heißt, in der historischen Bildung ist eigentlich auch das politische Element immer ein Stück weit mitgedacht. So würde ich das beantworten. Marc, wie siehst du das?
Ja, ich bin gespannt, ob wir uns im Laufe des Podcasts noch so ein bisschen fetzen, weil im Moment ist es so, dass ich dir völlig uneingeschränkt Recht geben muss und das auch gerne tue, also auch möchte, weil ich das genauso sehe wie du auch. Also ich finde, du hast das wirklich wunderbar beschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch was Neues dazu beitragen kann oder ob es redundant wird, aber vielleicht so zwei Sätze. Genau, also ich würde auch sagen, der Fokus ist jeweils unterschiedlicher. Und das ist vielleicht sozusagen das Trennende oder das, ich stelle es mir eher wie so eine gestrichelte Linie vor, keine durchgezogene Linie, also jetzt mal als Bild für diese Trennung. Aber genau, zwischen diesen, also in den Zwischenräumen dieser gestrichelten Linie, da gibt es sozusagen diese Überlappung und die würde ich genauso sehen wie du auch. Also der Fokus der politischen Bildung oder des Politikunterrichts, würde ich sagen, liegt auf der Gegenwart, aber eben immer mit einer historischen Dimension. Günter Beermann hat mal gesagt, wir machen im Politikunterricht keine normative Ewigkeitskunde. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Umschreibung, sondern machen eine historische Gegenwartskunde. Das heißt, wir gucken uns die Gegenwart an. Ich mache es mal an dem Beispiel der DDR deutlich. Also, dass ich in meiner Tätigkeit und dass wir in den Projekten uns die DDR angucken, hat natürlich nicht das primäre Ziel, etwas über die DDR zu lernen, sondern zu gucken, was können wir mit dem Blick zurück in Anführungsstrichen eigentlich über unsere Gegenwart lernen. Also vielleicht erst etwas despektierlich, mal gucken, was Franziska dazu sagt. Sozusagen Geschichte als eine Art Steinbruch, geschichtsdidaktische Perspektiven, Zielstellungen als in einer Art dienenden Funktion vielleicht für die politische Bildung. Und ich könnte mir vorstellen, ich bin kein Geschichtsdidaktiker, aber ich könnte mir vorstellen, dass es umgekehrt genauso ist. Also, dass eine Geschichtsdidaktikerin sagen würde, die politische Perspektive interessiert uns auch stärker im Sinne dieser Steinbruchfunktion. Also, was können wir, wo ist das Politische so einer historischen Dimension? Wenn ich das richtig verstehe, dann geht es dem Geschichtsunterricht ja nicht nur darum, jetzt in die Vergangenheit zu gucken, sondern es gibt ja immer diese Dreizeitdimension, also Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges. Ausgangspunkt kann, wenn ich es richtig verstehe, eigentlich auch nur die Gegenwart sein und der Blick zurück, um zu lernen, Gegenwart ist nicht wie Manna vom Himmel gefallen, sondern ist entstanden, also in einem historischen Prozess entstanden und verweist aber damit auch immer auf die Zukunft, also im Sinne von, ich kann auch Zukunft gestalten. Und da ist vielleicht wieder genau so ein Zwischenraum in diesen beiden Strichen auf der gestrichelten Linie. Zukunft gestalten hat dann für mich jedenfalls wieder eine stärker politische Komponente, weil es ums politische Handeln geht. Und da würde ich sagen, von der Zieldimension ist da, hat den Lead, um mal in so einem Antragssprech das zu sagen, hat den Lead vielleicht die politische Bildung mit Blick auf, welche Kompetenzen sind dafür eigentlich notwendig, wie können die ausgebildet werden, welches politische Wissen braucht es, und so weiter. Vielleicht so.
Ja, spannend. Ja, und ich finde das Bild des Steinbruches, dessen man sich bedient, um eben bestimmte Themen zu lernen oder eben um bestimmte Themen dann für SchülerInnen aufzugreifen, den finde ich gut. Und der ist auch in der Geschichtsdidaktik tatsächlich ja präsent. Ne? Also auch in der Geschichtsdidaktik verstehen wir historische Bildung so, dass wir eben exemplarisch anhand von einem bestimmten Aspekt, anhand von einer bestimmten Kategorie oder von einem Konzept eben in die Vergangenheit schauen und eben gucken, wie war es denn damals, wie ist es heute und wie stellen wir es uns vielleicht dann in der Zukunft vor, um handlungsfähig zu werden. Also ich sehe da auch wirklich einen ganz starken Bezug zwischen den beiden Fächern. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, dass historisches Denken und historisches Lernen immer auch eine politische Komponente hat. Einfach auch schon allein nur deswegen, weil wir uns, egal welchen Aspekt wir uns in der Vergangenheit oder in der Gegenwart angucken, ist da immer ein politisches Beziehungsgeflecht drumherum, ne? Also das ist immer eingebettet in den sozialen, kulturellen und politischen Kontext, den wir uns natürlich angucken müssen, um eben diesen Aspekt damals, heute und eben dann in der Zukunft uns eben vorstellbar zu machen. Also insofern sehe ich da schon auch eine ganz starke Verquickung. Verwandtschaft, hattest du gesagt, Julia, dieser beiden Disziplinen. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Und trotzdem, hatte ich jetzt so rausgehört, sind die Bildungsziele nicht deckungsgleich, ne? Obwohl es eben so diese starke Verwandtschaft gibt. Was würdet ihr denn sagen? Was sind denn so die Merkmalsbildungsziele oder die tragenden Bildungsziele von politischer Bildung und historischer Bildung? Und wo liegen vielleicht Gemeinsamkeiten und wo liegen Unterschiede? Vielleicht können wir uns über die Bildungsziele noch den Verhältnissen gut annähern.
Ich würde mal anfangen, Julia, wenn es für dich okay ist. Genau, also Ist ganz interessant, weil ich das jetzt gerade im letzten Semester mit den Studierenden auch in der Vorlesung, Einführungsvorlesung thematisiert habe. Ich würde sagen, die Ziele politischer Bildung kann man auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen betrachten, also um das mal analytisch so ein bisschen zu trennen. Als das Megaziel wird immer politische Mündigkeit ausgegeben. Jetzt könnte man sagen, ja, es ist die eine Seite der Medaille, es kommt noch politische Emanzipation dazu, also der ganze Einschlag der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Das ist alles nicht falsch, aber für die Planung von konkretem Unterricht relativ abstrakt oder unkonkret, könnte man auch sagen. Deswegen könnte man eine Stufe tiefer gehen oder etwas konkreter werden, bieten sich die BürgerInnen-Leitbilder an. Also die Politikwissenschaft hat irgendwann mal geguckt, was gibt es für BürgerInnen-Typen. Die Politikdidaktik hat daraus dann Leitbilder formuliert. Also es gibt desinteressierte, interessierte Zuschauer, Interventionsbürgerinnen und Aktivbürgerinnen. Also empirisch sind die vorhanden, jetzt ganz grob in aller Grobschlächtigkeit. Und daraus kann natürlich die politische Bildung Ziele ableiten. Der Desinteressierte gehört nicht dazu. Aber wir können sagen, okay, wir wollen mindestens, dass unsere Schülerinnen und Schüler interessierte Zeitungsleserinnen oder Zuschauer werden, also verstehen, aber nicht zwingend mitmachen. Oder wir können auf der ganz anderen Seite sagen, nee, wir wollen, dass die alle AktivbürgerInnen werden, also jetzt als regulative Idee, Mandatsträgerin zum Beispiel. Aber auch das, die unterscheiden sich dann ja nur an ihrem Grad an Partizipation, also auch das ist noch zu unkonkret, deswegen könnte man sagen, okay, was für Kompetenzen würde man heute vielleicht sagen, sollen die Schülerinnen erwerben und zu welcher Weiterentwicklung soll Politikunterricht beitragen? Und da ist die Politikdidaktik interessanterweise, ist jedenfalls mein Eindruck, gar nicht so viel weiter als vor 50 Jahren. Man könnte es zusammenfassen, sehen, beurteilen, handeln. Also Schülerinnen und Schüler sollen politisches Wissen erwerben und politische Phänomene analysieren können. Sie sollen sich auf der Grundlage dieser Analyse ein Urteil bilden und, sofern sie wollen, eben in die Handlung kommen. Das heißt, die Ziele politischer Bildung sind schon, um das mal etwas gefälliger zu formulieren, liegen für meine Begriffe darin, dass wir Kindern und Jugendlichen eine kompetente Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben ermöglichen. Das ist sozusagen das Ziel. Und damit ist auch der Fokus, würde ich jetzt sagen, mit meinem rudimentären Wissen über Geschichtsdidaktik, der Fokus eben auch nochmal viel, viel stärker auf die Gegenwart und die Gestaltung von Zukunft. Also ich lebe jetzt hier und natürlich verstehe ich das, was jetzt hier passiert, besser, vielleicht nicht nur, aber auf jeden Fall besser mit einem Blick in die Vergangenheit und kann lernen, wie ist es sozusagen geworden, darüber lernen, dass Dinge sich verändern, entwickeln, dass ich auch sozusagen Wirkungsmacht habe. Vielleicht können wir auch über die politische Dimension unserer beider Fächer nochmal sprechen. Also wie wird Geschichte geschrieben, wer kommt davor und so weiter, ne? Und das gilt für die Politikwissenschaft genauso. Aber der Fokus ist immer, wie gelinge ich, bekomme ich das hin, wie gelingt es mir, dass meine Schülerinnen jetzt sozusagen sich kompetent in ihrem jetzigen, gegenwärtigen Leben oder Umfeld sozusagen bewegen können. Das würde ich sagen, ist der Fokus und das muss das Ziel sein. Also das versteckt sich, letzter Satz, hinter diesem Riesenbegriff der politischen Mündigkeit. Für mich jedenfalls. Sorry, jetzt habe ich lange gesprochen.
Ich finde deinen Ansatz richtig spannend, Marc, und ich überlege gerade, dass man nochmal diese unterste Ebene der Kompetenzen, die du angesprochen hast, die könnte man eigentlich auch nochmal kleiner machen und schauen, was sind das eigentlich für Teilfähigkeiten, die da dann drin stecken. Und da, wir arbeiten am Zentrum zum Beispiel gerne mit dem Kompetenzmodell von Reinhard Kramer, wo das noch ausgefächert wird in die politische Urteilskompetenz und dann nochmal in Teilfacetten von dem. Also sich zu überlegen, was brauchen Lernende, um diese Ziele zu erreichen. Sie müssen Manifestationen des Politischen, wie das oft genannt wird, lesen können oder verstehen können. Sie müssen in der Lage sein, sich ein eigenes selbstständiges Urteil dazu zu bilden. Sie müssen das auch selber artikulieren können. Das sind alles so Teilfacetten, die da noch eine Rolle spielen. Und ich sehe da große Parallelen eigentlich auch zur historischen Bildung, die man auch auf so unterschiedliche Abstraktionsgrade oder aus unterschiedlichen Abstraktionsgraden betrachten kann. Dort wird eigentlich als das übergeordnete Ziel oft vom historischen Denken gesprochen oder von manche DidaktikerInnen sprechen auch von Geschichtsbewusstsein zu erwerben oder zu reorganisieren. Mir gefällt das Konzept des historischen Denkens und auch das wird in Teilfacetten eigentlich aufgefächert. Dazu gehören einige Fähigkeiten oder Kompetenzen, die sich ein Stück weit an einem Denkprozess von professionellen HistorikerInnen anlehnen, aber das eben auf die Alltagssituation auch übertragen. Also es ist wichtig, zum Beispiel historische Fragen stellen zu können. Es geht dann darum, mit historischen Quellen umgehen zu können, die analysieren zu können und hinterfragen zu können. Es geht darum, mit historischen Darstellungen umzugehen. Marc, du hast vorhin auch diese Machtverhältnisse in den Disziplinen selber angesprochen. Also es geht darum zu verstehen, wer schreibt aus welcher Sicht, warum welche Geschichte und wie sieht die dann aus im Vergleich zu einer Geschichte, die aus einer anderen Perspektive geschrieben wird. Also es geht darum, diese Perspektivität zu verstehen und daraus dann Schlüsse abzuleiten und eigene Erzählungen zu generieren zu können, die dann letzten Endes der eigenen historischen Orientierung in der Gegenwart dienen sollen. Also der Gegenwartsbezug ist auch in der Geschichtsdidaktik ein ganz zentraler. Ich würde sogar sagen, historisches Lernen ohne Gegenwartsbezug ist eigentlich kein vollständiges historisches Lernen. Also wenn es ausschließlich in der Vergangenheit verbleibt, ohne dass diese Bezüge gemacht werden, ist für mich persönlich dieser Kreislauf historischen Denkens eigentlich nicht abgeschlossen. Dann würde ich sagen, auch im Geschichtsunterricht gehört genuin der Bezug auf gegenwärtige Verhältnisse dazu, meines Erachtens. Auch wenn er vielleicht nicht ganz so stark wie in der politischen Bildung diese gesellschaftliche Dimension hat, sondern Gegenwartsbezug im Geschichtsunterricht kann auch bedeuten, für sich selber individuell bestimmte Schlüsse abzuleiten oder sich orientieren zu können.
Ich finde das, Franziska, wenn ich darf, ich finde das total spannend, was du ja sagst. Und ist vielleicht auch noch so ein bisschen eine offene Frage und weder, also nicht so sehr ein Statement jetzt. Also, weil du hast ja die Eingangsfrage war ja, vielleicht kriegen wir das Verbindende, aber eben auch das Trennende darüber, sagen wir mal, herausgeschält, indem wir auf die Ziele gucken. Nach den Ausführungen von Julia, die ich total spannend fand, überlege ich gerade, ob vielleicht auch noch eine weitere Möglichkeit wäre, es stärker über den Inhalt zu machen. Weil ich würde sagen, eine historische Orientierung oder historisches Erzählen, historisches Denken, das ist sozusagen nicht der Inhalt von Politikunterricht. Ne? Also der Fokus oder der Gegenstand ist sozusagen Politik. Und darüber müssen wir vielleicht uns noch unterhalten, was ist denn jetzt eigentlich Politik und was ist Geschichte? Also wie können wir sozusagen genau die Dinge, die auch im Namen stecken, also historische Bildung, oder politische Bildung, also, worum handelt es sich da eigentlich genau? Ne? Und jetzt würde ich sagen, naja, gut, Politik ist, gibt es unendlich viele Begriffe oder Definitionen, aber vielleicht so zwei. Das eine ist eine stärker fachwissenschaftlich, politikwissenschaftlich oder auch enge Definition, könnte man sagen, ist die Transformation, also die Umwandlung von Partikularinteressen in allgemeine Verbindlichkeiten. Also, Julia sagt, ich möchte irgendwie bis. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Er sagt, ich möchte irgendwie bis 63 arbeiten. Ich sage, ach ja, gut, ich bin so größenwahnsinnig. Mein Gehirn funktioniert auf jeden Fall noch so lange, bis ich 80 bin. Als Prof brauche ich eigentlich nur mein Gehirn. Also, warum eigentlich nicht 80? Danach kann ich in Rente gehen. Und Franziska, du sagst vielleicht, boah, ey, so Work-Life-Balance ist mir alles zu viel. 45 ist ja auch ein gutes Renteneintrittsalter. Jetzt nur mal als Beispiel. Also, das sind unsere Partikularforderungen und Politik. Transformiert, also wandelt auf eine bestimmte Art und Weise in demokratischen Systemen eben auf eine demokratische Art und Weise unsere Partikularforderungen um und entscheidet, also schafft Verbindlichkeiten für uns alle. Und in Demokratien ist ja sozusagen das Versprechen, okay, wenn diesmal meine Bedürfnisse nicht berücksichtigt worden sind, dann ist auf jeden Fall die Chance da, dass es beim nächsten Mal klappt. Also jetzt sagt die Politik vielleicht, na, 70, dann ist wäre ja Franziska ziemlich unzufrieden, wenn sie nur bis 40 arbeiten wollte oder 45. Und genau, Julia und ich sind vielleicht einigermaßen fein damit. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die spielt ja aus einer historischen Perspektive, also im Sinne von historischem Lernen, überhaupt keine große Rolle. Also da ist der Gegenstand ein anderer. Wer jetzt, also meine vorsichtige Position dazu, ohne dass ich es genau weiß, also vielleicht könnt ihr mich auch aufklären, vielleicht stimmt das auch nicht und ich sitze da in einem totalen Fehlkonzept oder in einer naiven Vorstellung von, was ist eigentlich der Gegenstand von Geschichte auf oder von Geschichtsunterricht.
Also im Geschichtsunterricht würde man dieses Beispiel jetzt vielleicht mit Blick auf frühere soziale Bewegungen beispielsweise anschauen, indem man sich anschauen würde, worum wurde denn in den 1970ern beispielsweise gekämpft, worum wurde in den 80ern gekämpft, was gab es dort für Akteure, welche Positionen haben die vertreten, wie waren dort die Machtverhältnisse in der Gesellschaft, was hat sich am Ende durchgesetzt. Das wäre so eine Perspektive, die man, denke ich, jetzt mit wenn man von der Brille der historischen Bildung her blicken würde, einnehmen könnte. Franziska, siehst du das auch so?
Ja, das würde ich ganz genauso sagen. Also ich denke, dieses Beispiel, das lässt sich wunderbar eben historisieren, ne? Also dass wir eben aufzeigen, woher kommt es eigentlich, um eben zum Beispiel eben auch noch in weiteren vergangenen Jahrhunderten uns anzuschauen, wie sind zum Beispiel Arbeitsverträge entstanden, in welchen, ne, politischen Machtstrukturen hat sich das überhaupt herauskristallisiert, dass dass Arbeit und Arbeitskraft eine gewisse Regulation vielleicht tatsächlich eben auch braucht, ne, um vielleicht eben auch individuelle Arbeitskraft eben nicht zu missbrauchen. Und ich finde, es zeigt aber sehr schön, dass politische Bildung auch rein gegenwartsgebunden auskommt und historische Bildung aber eben nicht, ne? Also dass historische Bildung immer auch diesen Rückblick in die Vergangenheit braucht und sei es eben zum Beispiel auch nur in die individuelle Vergangenheit, ne? Also dass ich eben aufgrund meiner eigenen biografischen Erfahrungen mir Phänomene aus der Gegenwart angucke und die versuche dann eben aufgrund meiner Erfahrungen, die ich gesammelt habe, zu erklären. Das ist nicht so, das ist kein etablierter Konsens in der Geschichtsdidaktik. Also in der Geschichtsdidaktik ist eigentlich Konsens, dass historische Bildung die eigene biografische Lebenszeit immer überschreiten muss, um dann auch tatsächlich historische Bildung zu sein. Und vielleicht ist das tatsächlich so der Knackpunkt, ne? Also vielleicht kann politische Bildung sich einfach nur auf die eigenen Erlebnisse und auf die eigenen Erfahrungen in der eigenen Biografie beziehen und historische Bildung so, der Konsens bezieht sich immer eben dann auf das, was eben vor meiner eigenen Lebenszeit schon passiert ist. Aber eben, ich glaube, dieser Rückgriff auf die Vergangenheit ist eben tatsächlich das Wichtige, wenn es um historische Bildungsanlässe geht, ja.
Man könnte vielleicht sagen, das ist jetzt eine These, die ich gerade aus dem Zuhören bei euch beiden entwickle. Ich frage mich, ob man sagen könnte, dass politische Bildung ohne Bezüge auf Vergangenheit auskommt, aber für die historische Bildung würde ich umgekehrt nie sagen, dass sie ohne Bezüge auf die Gegenwart auskommen kann, weil die eben genuin zum historischen Denken eigentlich dazugehören.
Ja, ich weiß nicht. Also ich verstehe den Punkt, den ihr macht, würde aber sagen, also genau in dem Beispiel jetzt, Franziska, mit diesen Arbeitskämpfen oder die Frage, wie lang ist eigentlich so eine Lebensarbeitszeit, wann ist das Renteneintrittsalter? Klar, ich glaube, auf den ersten Blick betrachtet könnte man schon sagen, das ist eine Frage, die kommt völlig ohne historische Bezüge aus. Ich kann mir ja angucken, wie sind die aktuellen Regelungen und was ist vielleicht wünschenswert, also wie sollen die Regelungen von morgen sein, kann verschiedene Dinge einpreisen, also Work-Life-Balance wäre vielleicht eines, steigende Lebenserwartung wäre das andere, soziale Kosten wäre vielleicht das dritte, also was kostet das alles volkswirtschaftlich oder die verschiedenen Varianten. Also so eine Art Sachurteil mir bilden und dann eben die Frage, was will ich eigentlich, also was soll sein, das wäre ja die Frage des Werturteils. Aber ob das sozusagen ausreicht, sich das nur jetzt anzugucken, da wäre ich vorsichtig. Also ich glaube, das ist nicht so nice to have, nach hinten zu gucken und zu schauen, wo kommt das eigentlich historisch her, welche Kämpfe haben sozusagen vorher stattgefunden, welche Debatten vielleicht, da müssen Sie sich immer gleich Kämpfe nennen, haben da stattgefunden. Also wie ist es die Regelung, die wir heute haben und über die wir uns jetzt unterhalten, ist die noch tragfähig oder eben nicht? Wie ist die aber sozusagen auch zustande gekommen? Welche Vorläufer hat die? Welche Bedürfnisse und Interessen haben da eine Rolle gespielt? Welche Akteure haben da eine Rolle gespielt? Welche Macht- und Herrschaftsverhältnisse haben eine Rolle gespielt? Also ich glaube nicht, dass das so ein Nice to Have ist, sondern dass es schon essentiell ist, sich das mit anzugucken. Und mit anzugucken in der Formulierung liegt vielleicht schon eine Art Schwerpunktsetzung. Ich würde sagen, der Schwerpunkt aus einer politischen Bildungsperspektive sollte nicht auf dem Historischen liegen, sondern eben auf dem jetzigen und zukünftigen. Aber ich glaube, es ist auch nicht verzichtbar. Also irgendwie merke ich so innere Widerstände, wenn ich denke, kann man das weglassen, denke ich, nee, eigentlich nicht.
Ja, das ist spannend. Ja, und vielleicht kommen wir da auch, also auch an der Stelle eben wieder zu den beiden Bildern, die ihr aufgemacht habt, ganz am Anfang zum Podcast. Und Marc, du hast eben von den beiden Disziplinen gesprochen, die schon strukturell voneinander getrennt sind, aber eben eher durch so eine gestrichelte Linie, ne? Also eben die so ganz viele Übergänge und eben so Flüsse und eben so Bezüge zueinander haben. Und Julia, du hast von Verwandtschaft gesprochen, ne? Also ich glaube, tatsächlich an diesem Punkt lässt sich über die jeweiligen Schwerpunktsetzungen des Verhältnis eigentlich ganz gut ausmachen, ne? Eben, also der Schwerpunkt in der politischen Bildung liegt wahrscheinlich auf der Gegenwart, die aber eben einfach nicht ohne historische Bezüge auskommt. Und der Schwerpunkt in der historischen Bildung wäre jetzt eben die Frage, die im Raum steht, liegt auf den historischen Bezügen, die aber eben auch nicht ohne Gegenwart auskommen oder liegt eben auch auf der Gegenwart, die eben aber dann ganz stark von den historischen Bezügen gespeist werden. Also da will ich mich nicht, würde ich mich jetzt nicht auf die Seite schlagen wollen, zu sagen, dass historische Bildung eben nur von den historischen Bezügen lebt und dass der Gegenwartsbezug auch Teil ist, sondern ich persönlich und so in meiner wissenschaftlichen Arbeit setzt den jeweiligen Gegenwartsbezug, wie ich bei dir, Julia, auch rausgehört habe, auch als was ganz Relevantes in der historischen Bildung. Also deswegen genau würde ich den jetzt nicht stiefmütterlich den quasi historischen Dimensionen historischer Bildung unterordnen wollen.
Ich würde das sogar so sagen, dass der in meiner Wahrnehmung der Ausgangspunkt des Denkprozesses eigentlich sein sollte, so wie das in manchen modernen historischen Denkens auch ja vorgeschlagen wird. Also in meinen Augen sollte Geschichtsunterricht nicht so aussehen, dass man auf die Vergangenheit schaut und dann nachher am Ende macht man noch diesen Ausflug in die Gegenwart und wir schauen uns an, und wie ist es jetzt? Sondern es wäre viel ertragreicher eigentlich bei einem gegenwärtigen Phänomen oder Problem oder einer Begebenheit den Ausgangspunkt zu nehmen und von dort aus die Fäden quasi in die Vergangenheit aufzuspannen, so dass der Gegenwartsbezug wirklich systematisch eigentlich mit dem Blick auf die Vergangenheit verschränkt wird und nicht einfach so ein kleines Add-on am Ende dann ist, sondern wirklich so strukturell verzahnt wird. So würde ich das sehen.
Ich fand das, Franziska, du musst uns bremsen oder mich bremsen. Ich fand das mit den Fäden irgendwie nochmal ganz spannend, weil ich glaube, eine Hilfestellung könnte auch sein, wenn man sich die Fachgeschichte nochmal anguckt. Also ich rede jetzt mal von der Fachgeschichte der Politikwissenschaft und politischen Bildung. Ich glaube, du hattest das im Vorfeld mal gesagt, Franziska, dass es ja durchaus Lesarten gibt von die Politikwissenschaft ist sowas wie die kleine Schwester der Geschichtswissenschaft oder die politische Bildung ist, also steht in einem nachgeordneten Verhältnis zur historischen Bildung. Jetzt muss man ja sagen, historisch gesehen stimmt das ja. Also die Geschichtswissenschaft ist ja viel, viel älter als die Politikwissenschaft. Es gibt natürlich Fachgeschichtsschreibungen in der Politikwissenschaft, die die Ursprünge der Disziplin an mittelalterlichen Universitäten in den Artes Liberales sieht. Klar, das kann man so sehen, aber wenn man das jetzt, sagen wir mal, ein bisschen nüchterner macht, muss man wahrscheinlich schon sagen, dass die deutsche Politikwissenschaft so ein Kind des Wiederauflebens der Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Was das Besondere der deutschen Politikwissenschaft, so wie Marx kein Marxist war, sind die ersten Politikwissenschaftler, es sind nur Männer, deswegen gendere ich an der Stelle mal nicht, sozusagen ja keine, das sind keine Politikwissenschaftler, sondern die kommen aus anderen Disziplinen. Das sind Staatsrechtler, Juristen, Verwaltungswissenschaftler, Historiker, Soziologen und viele, viele andere. Die Hälfte von denen war in der Emigration, die andere Hälfte saß während der Zeit der Nationalsozialisten im Zuchthaus. Was die eint, ist sozusagen die Überzeugung, dass sich 33 nicht wiederholen darf. Und was die auch eint, ist, dass die aus ganz unterschiedlichen Disziplinen kommen. Also das, was Julia gerade mit den Fäden in die Vergangenheit sagte, würde ich für die Politikwissenschaft sagen, Fäden in unterschiedliche Disziplinen. Also die treten auch genau mit dem Anspruch auf. Es gibt so ganz blumige Formulierungen, Politikwissenschaft sei eine synoptische Wissenschaft, weil sie eben Synopsen aus unterschiedlichen Disziplinen, nämlich aus den Herkunftsdisziplinen, liefert und damit Phänomene besser erklären kann als einzelfachlich, also die einzelnen fachlichen Disziplinen, aus denen die ersten Politikwissenschaftler sozusagen kommen. Und auch das könnte nochmal so ein Unterschied sein, ne? Also während Geschichtswissenschaft als eine alte, als eine ehrwürdige, etablierte Disziplin eine klare Perspektive kennt, nämlich eine, jetzt mal etwas holzschnittartig, nimmt Politikwissenschaft immer schon mehrere ein. Also guckt auf ein Phänomen aus der historischen Warte, aus einer soziologischen Warte, aus einer juristischen Warte, aus einer philosophischen Warte, was ihr im Übrigen gerade in der Anfangszeit auch immer so den Vorwurf einbrachte, euch braucht man eigentlich gar nicht. Weil wir haben ja eigentlich die Disziplinen, die es machen. Was ist jetzt eigentlich das Neue? Und da wäre eine Antwort, genau das Neue ist eben die Verschränkung dieser Perspektiven, die Fäden, also wie so ein Spinnennetz. Ich fand das ein ganz schönes Bild von Julia. Wir folgen sozusagen mehreren Fäden oder Spuren. Das könnte vielleicht auch nochmal so eine Unterscheidungsmöglichkeit sein.
Wobei ich hinzufügen würde, dass das in gleicher Weise auch für die Geschichtswissenschaft, denke ich, gelten kann, die ja genauso oder in einem sehr starken Maße sich auch aufgefächert hat in den letzten Jahrzehnten. Also einerseits sicher die Entwicklung der Sozialgeschichtsschreibung zu nennen. Es gibt eher alltagsgeschichtliche Ansätze, kulturwissenschaftliche Ansätze. Dann die ganze Auffächerung in unterschiedliche Regionalgeschichten kommt vielleicht noch hinzu, aber auch hier haben wir die Integration von ganz vielen Perspektiven aus Nachbardisziplinen, sei es Kulturwissenschaften oder der Sozialwissenschaften, so dass ich auch für die Geschichtswissenschaft reklamieren würde, dass sie eigentlich eine interdisziplinär arbeitende Wissenschaft ist.
Mist.
Ja, das würde ich auch unterstreichen. Ich käme da auch stark an meine Grenzen zu sagen, die Geschichtswissenschaft ist die Geschichtswissenschaft, weil wir eben gerade, genau wie du sagst, Julia, ja gerade eben auch in der Vergangenheit einfach ganz deutlich beobachten, dass eben aus anderen Nachbardisziplinen ganz munter Ansätze adaptiert werden und dann eben geschichtswissenschaftlich, geschichtsdidaktisch gewendet werden. Und dort dann eben auch sehr erfolgreich sind, ne? Also eben, wenn wir jetzt eben zum Beispiel uns ja so Gender Studies angucken, ne? Also eben Gender als Kategorie in der historischen Bildung ist ganz stark, oder eben auch das Konzept der Intersektionalität, worüber wir in dem Podcast auch schon gesprochen haben, ist auch ein Konzept, was adaptiert wird und was eben versucht wird, fruchtbar zu machen. Also insofern habe ich auch den Eindruck, dass beide Wissenschaftsdisziplinen einfach stark interdisziplinär arbeiten, aber eben mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Ich fand die Frage interessant, die Marc aufgeworfen hat vorhin zu Beginn, nämlich diese, sagen wir mal, These, dass die politische Bildung eine kleine Schwester der Geschichte sei, was historisch man wirklich wahrscheinlich so sagen kann. Und ich finde es ganz interessant, sich anzuschauen, wie eigentlich politische Bildung in den unterschiedlichen Lehrplänen in unterschiedlichen Bundesländern oder auch in der Schweiz im Vergleich gehandhabt wird, weil es gibt ja durchaus Bundesländer, wo sie so als Teilbereich der Geschichte eigentlich, oder also sie wird der Geschichte eigentlich zugeordnet oder in, sagen wir mal, in Fächerverbünden gemeinsam mit der Geschichte unterrichtet. Und dann gibt es aber auch diese Konstrukte, die die politische Bildung eher dem sozialwissenschaftlichen Fächerbereich zuordnet oder sie mit Wirtschaft beispielsweise verbindet oder mit Geografie. Und das finde ich ganz spannend, sich anzuschauen, wie eigentlich diese disziplinären Bezüge der politischen Bildung, wie die ja sehr vielfältig sind, wie Marc vorhin auch aufgezeigt hat, wie man das eigentlich dann auf die konkreten Lehrpläne runterbricht und dass das sehr unterschiedlich gehandhabt wird, was dann als die Hauptbezugsdisziplinen der politischen Bildung angesehen werden auf der konkreten Unterrichtsebene.
Aber ist es ja nur, also als Nachfrage, würdest du sagen, dass das, also dass so eine Analyse, die es ja in Teilen auch gibt, aber die ich auch, wie du, also für wirklich wichtig und spannend halte, aber dass so eine Analyse zwangsläufig was darüber aussagen könnte, oder ich formuliere es nochmal anders, sorry, aber also ich frage mich gerade, Lehrpläne sind ja bildungspolitische Dokumente. Also die Frage, die ich mir stelle, ist, was kommt dadurch zum Ausdruck durch so eine Analyse? Also ist es sozusagen eine Position des Faches in Anführungsstrichen? Also gibt es ja nicht nur eine Position. Oder ist es sozusagen eher Ausdruck einer bildungspolitischen Entscheidung? Da würde ich ja schon einen deutlichen Unterschied sehen, ne? Also Fächerzuschnitte müssen ja nicht zwangsläufig daher resultieren, weil das eine fachliche Überzeugung ist, sondern weil halt irgendwie bildungspolitisches Personal, aus welchen Gründen auch immer, Lehrerinnenmangel oder was weiß ich, Desinteresse, jetzt mal negativ ausgelegt, der Meinung war, es ist eben so und nicht anders zuzuschneiden, das Fach oder den Fachverbund.
Das stimmt, Marc. Da stimmt, würde ich dir absolut zustimmen. Es ist nicht unbedingt ein Ausdruck der Historie der jeweiligen Fachwissenschaften oder wie die miteinander verbunden sind, sondern es spielen auch ganz viele bildungspolitische Erwägungen, auch ökonomische Erwägungen. Da denke ich eine Rolle, wie wir es gerade zum Beispiel, es gibt ja den Trend dazu, Integrationsfächer zu schaffen, wo mehrere Fächer miteinander unterrichtet werden. In der Deutschschweiz haben wir auf Sekundarstufe 1 jetzt beispielsweise das Integrationsfach Räume, Zeiten, Gesellschaften, wo Geschichte, Geografie und politische Bildung quasi miteinander verbunden werden. Und das ist auch so ein Trend, den man im Moment beobachten kann, der sich wahrscheinlich nicht unbedingt aus den jeweiligen fachlichen Bezugsdisziplinen heraus erklären lässt, sondern eher aus bildungspolitischen Erwägungen, denke ich.
Wobei ich da finde ich, da bin ich so zwiegespalten. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also ich finde, und das ist vielleicht auch die Verknüpfung, eine große Verknüpfung jetzt auch zum Podcast. Also ich finde, diese Integrationsfächer, wenn man mal die ganzen Gründe weglässt, Julia, die du jetzt aufgezählt hast, also auch ökonomische und solche Geschichten. Aber erstmal finde ich diese Integrationsfächer sagen wir mal, ein Herz in meiner Brust findet diese Integrationsfächer erstmal gar nicht so schlecht, weil ich immer denke, also Unterrichtsfächer sind doch genauso wie wissenschaftliche Disziplinen nicht wie Manna vom Himmel gefallen. Das sind doch Konstruktionen. Also Konstruktionen im Sinne von, wir nehmen alle eine spezifische Perspektive auf Welt ein. Aber das ist ja gekünstelt. Also als Mensch nehme ich doch jetzt den Laptop, in den ich gucke, nicht als Politikdidaktiker wahr, sondern als, also ich habe eher einen holistischen Zugriff auf Welt. Und ich würde sagen, diese Integrationsfächer entsprechen viel, viel stärker unserem holistischen Zugriff auf Welt. Und wenn klar ist, und ich glaube, da ist sozusagen die Gelenkstelle, also wenn klar ist, worin bestehen eigentlich die spezifischen Zugriffe, dann machen diese Integrationsfächer, würde ich sagen, Sinn. Also wenn klar ist, okay, das ist die historische Perspektive, das ist eine geografische, das ist eine politikwissenschaftliche oder politisch-bildnerische, wenn das erstmal klar ist und dann eben davon ausgehend, wie sich diese Perspektiven auch wechselseitig ergänzen. Dann liegt in diesen Integrationsfächern, glaube ich, ein echtes Fund. Wenn das so ist wie jetzt, dass es de facto Kostensparmodelle sind, weil ich mir anstelle von drei Fächern, ja, brauche ich ja nur noch eins, ne? Und LehrerInnen sind sozusagen unzureichend ausgebildet. Wir haben in Bremen mal kleinere Studien gemacht, haben Studierende im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten auch Lehrerinnen und auch Schülerinnen befragt zu diesen Integrationsfächern. Hier in Bremen gibt es das Fach Gesellschaft und Politik. Das ist genauso ein Integrationsfach, also Geschichte, Geografie und Politik. Die Ergebnisse waren wirklich furchterregend. Also weder die Schülerinnen noch die Lehrerinnen, was total interessant war, sind sich eigentlich genau darüber im Klaren, wo die Distinktionslinien sind. Also was jetzt das spezifisch Historische, das spezifisch Geografische und das spezifisch Politikdidaktische sind. Und das ist, also wenn es schon nicht mal die LehrerInnen wissen, woher sollen es die SchülerInnen wissen?
Es bräuchte, also könnte man sagen, wenn man an diesen Integrationsfächern festhält, braucht es eigentlich zweierlei. Es braucht einerseits ein Bewusstsein darüber, was die je eigenen fachlichen Perspektiven denn wären, dieser Fächer, die dort verbunden werden sollen. Das ist mal das eine. Und das andere ist ein Gewahrwerden darüber, wo die Überschneidungspunkte liegen oder was eigentlich die Bezüge zwischen diesen Disziplinen sind, die ja fraglos gegeben sind. Also es gibt durchaus auch gute Gründe, wieso man Geschichte mit Geografie und politischer Bildung in einem Integrationsfach zusammenfasst. Aber es braucht, denke ich, so eine Balance aus einerseits eben der Bewusstheit über die fachlichen Eigenheiten und dann der Ideen, wie sie sich verschränken ließen, so dass das Potenzial eines Integrationsfachs wirklich ausgeschöpft werden kann. Denn es soll ja eigentlich auch nicht einfach am Ende in einem additiven Modell enden, wo ich dann am einen Tag ein bisschen Geografie und am anderen Tag ein bisschen Geschichte. Das wäre eigentlich auch dann nicht der Sinn eines Integrationsfaches, sondern es wäre eigentlich die Idee, wirklich die Perspektiven systematisch zusammenzudenken. Und hier denke ich, dass die Ausbildung von Lehrpersonen hier diese beiden Pfeiler eigentlich gleichermaßen verfolgen muss, die Schärfung der fachlichen Zugriffe und die Vorstellung über die Verschränkungsmöglichkeiten.
Also es ist so, als ob du den Lehrplan in Bremen gelesen hättest, denn genau der ermöglicht das, was du jetzt als negativ markiert hast, wie ich finde, völlig zu Recht. Der stellt nämlich frei, ob ich sozusagen integrativ unterrichte oder additiv. Und das ist tatsächlich, jedenfalls bei aller Vorsicht, die damit verbunden ist, und das muss man auch ganz deutlich erwähnen, weil die Arbeiten, die sich damit beschäftigt haben, also die studentischen Abschlussarbeiten, natürlich nicht repräsentativ sind. Aber Hinweise gibt es schon darauf, dass es viele Lehrkräfte eben additiv machen. Also die machen dann ein Drittel des Jahres Geografie, Drittel des Jahres Geschichte, Drittel des Jahres Politik. Und das konterkariert natürlich die Idee dieses Integrationsfaches oder in der beruflichen Bildung würde man vielleicht sogar sagen Lernfeldes, also dieser Lernfelddidaktik-Idee, also konterkariert das natürlich total, ne? Weil dann führt das ja im Grunde genommen dazu, dass ich drei Fächer habe, die aber mit nur einem Drittel der Zeit unterrichtet werden. Das kann ich dann eigentlich auch lassen.
Es ist aber vielleicht auch ein Ausdruck davon, dass wir auf Ebene der Didaktiken diese integrative Perspektive erst noch entwickeln, und uns selbst darin trainieren müssen. Weil im Moment wir ja die Didaktiken eigentlich noch separat betreiben, die Politikdidaktik, die Geschichtsdidaktik, die Geografiedidaktik. Und auch auf Ebene der Forschung und der Ausbildung denke ich noch Das ist sicher ein spannendes Feld für die nächsten Jahre, dass man auch auf der Ebene systematischer noch über die Beziehungen zwischen diesen Fächern nachzudenken beginnt und anfängt, Unterrichtsarrangements zu entwickeln, die das eben systematisch verzahnen.
Ja, und ich finde, es wurde ja eigentlich auch jetzt in unserem Gespräch oder als ich euch jetzt gerade zugehört habe, doch recht deutlich, dass von einem interdisziplinären Zugriff auf bestimmte Themen einfach auch wirklich viele Vorteile zu erwarten sind, beziehungsweise zumindest zu erwarten ist, dass SchülerInnen dadurch lernen können, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und zu analysieren, zu durchdenken und dadurch eben auch der Komplexität dieser Aspekte, dieser Gegenstände. Wenn wir eben jetzt zum Beispiel das Eintrittsalter der Rente uns angucken, dann ist das eben nichts, was ich monoperspektivisch aus einer Sichtweise angucken kann, sondern das hat eben ganz viele verschiedene Verschränkungen, Verknüpfungen, Sichtweiten, die eben durchaus plausibel sind. Und da lohnt es sich eben unter Umständen mit einer interdisziplinären Perspektive oder mit interdisziplinären Perspektiven drauf zu gucken, die eben so die Komplexität und die Vielschichtigkeit von solchen zum Beispiel politischen Entscheidungsprozessen eben auch transparent machen, weil eben die Phänomene, denen wir alle und eben auch unsere SchülerInnen tagtäglich gegenüberstehen, eben einfach nicht monokausal und eben eindimensional sind, sondern die sind eben komplex, ne? Die sind eingewoben in ganz komplexe Strukturen. Und ich vermute, dass nur eben, wenn die SchülerInnen lernen, diese komplexen Strukturen auch ganz analytisch und systematisch einzunehmen, dass nur dann sie eben auch diesen komplexen Problemen und Herausforderungen, denen sie gestellt sind, dann eben auch ja, handelnd, hast du vorhin, Marc, gesagt, dann eben gegenübertreten können und sich eben orientieren können als ein Ziel eben von unseren sozialwissenschaftlich geprägten Fachdidaktiken. Also insofern habe ich auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, Julia, den Eindruck, dass gerade eben auch der Dialog zwischen den unterschiedlichen Fachdidaktiken aktuell ganz wichtig ist und ich halte ihn auch für zukünftig weiterhin sehr, sehr wichtig.
Das würde ich total unterstützen, Franziska, deinen Punkt, und würde ihn noch, sagen wir mal, weniger vorsichtig formulieren, als du das jetzt gemacht hast. Das mit dem Renteneintrittsalter ist ja noch ein relativ überschaubares Beispiel. Aber wenn wir jetzt sozusagen, es ist in wenigen Tagen ist der Dreijahreskongress der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft, DVPW in Göttingen, der steht unter dem Thema Polykrise. Klar, jetzt kann man sagen, okay, das ist so ein catchy Begriff, aber es ist schon was dran. Also Polykrise im Sinne von, es gibt unheimlich viele Einzelkrisen parallel, also nicht nacheinander, sondern also simultan. Und die bedingen auch einander. Also Klimakrise, Corona-Krise, die sogenannte, sage ich bewusst jetzt, Flüchtlingskrise, Repräsentationskrise, Demokratiekrise, also unheimlich viele Krisen. Also die Idee diesen großen, großen Krisen, die eben simultan auftreten und aneinander verschränkt sind, monodisziplinär zu begegnen oder begegnen zu können, die ist doch absurd. Also das ist ja nicht mehr schaffbar, würde ich sagen. Und insofern würde ich sagen, es ist das genau eines der Gebote der Stunde, das anders zu denken, also Bildung anders zu denken. Und vielleicht noch ein Satz, weil du eben sagtest, die sozialwissenschaftlichen Perspektiven, ich glaube, das lässt sich auch ohne Probleme erweitern. Mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang ist Professor Mamlock, also dieses Büchlein, ja? Oder Dürrenmatt, die Physiker. So. Also das kann ich ja nicht nur sozusagen literaturwissenschaftlich oder jetzt im Deutschunterricht behandeln, sondern da steckt ja unheimlich viel drin. Ich kann über sozusagen Politik sprechen, ich kann über Geschichte sprechen, ich kann aber auch über die Atombombe sprechen. Also mutmaßlich hat sich ja Möbius selbst eingewiesen, weil er die Atombombe erfunden hat oder etwas ähnlich Schlimmes. Also das heißt, auch da gibt es ja die Möglichkeit, nicht nur sozialwissenschaftliche oder geisteswissenschaftliche Perspektiven drauf einzunehmen, sondern es miteinander zu verschränken. Meine These wäre, Schülerinnen würde viel, viel schneller klar, warum sie sich mit dem Kram eigentlich beschäftigen sollen, weil sie einen Mehrwert sehen, ja, und nicht denken, boah, jetzt muss ich hier so ein blödes Buch lesen, auf das ich überhaupt gar keine Lust habe. Und das vor 100 Jahren geschrieben worden ist, entschuldigt bitte, ich weiß, 100 Jahre stimmt nicht, aber so. Also und ich glaube, genau in dieser Verzahnung der Perspektiven würde auch auf motivationaler Ebene viel, viel mehr rumkommen, weil die plötzlich verstehen, Mensch, wie hängen die Dinge miteinander zusammen und was kann ich damit auch anfangen?
Im Prinzip gefällt mir eigentlich immer noch auch die Idee von Wolfgang Clapke, die Idee der Schlüsselprobleme. Und wir sind jetzt eigentlich wieder an einem Punkt, wo es mir geboten schiene, nochmal neu darüber nachzudenken, genau aufgrund dieser vielfältigen Krisenmark, die du angesprochen hast. Also, dass man vielleicht eine solche Krise als Ausgangspunkt nimmt oder kann ein anderes Schlüsselproblem der Gegenwart sein, das irgendwie symptomatisch für die Gesellschaft steht und dann mal hergeht und von dort aus, jetzt bin ich wieder beim Bild der Fäden, aber dass man wieder von dort aus die Fäden in die verschiedenen Fachrichtungen aufspannt und sich überlegt, was kann die historische Bildung beitragen zur einerseits zum Verständnis dieser Krise, aber auch zu deren Lösung. Was kann die politische Bildung beitragen? Was können die Naturwissenschaften, die Geografie dazu beitragen und so weiter? Also quasi das Ausgehen von einer Problemstellung der Gegenwart oder von einer Krise oder einem Schlüsselproblem und von dort aus die verschiedenen Fächer miteinander ins Spiel zu bringen und in Dialog zu bringen.
Hätte ich eine total tolle, tolle Idee oder fast schon Aufforderung, wie hast du gesagt, darüber nochmal neu nachzudenken. Ohne jetzt so einen Shift zu machen, also einen thematischen Shift, finde ich in dem Zusammenhang aber eine Sache schon auch wichtig zu erwähnen. Vielleicht ist nur eine Fußnote, aber ich finde es trotzdem wichtig. Ich glaube, dass das nicht passiert oder bisher nicht passiert ist, liegt auch daran, da können wir uns ja auch gerne alle dreimal selbst befragen. Also, weil auch das, also Bildungssystem, Wissenschaftssystem ja eben eingebunden ist in politische Verhältnisse. Und wie soll ich denn sagen, mein Gespür ist, dass es am Ende da auch immer um Fründe geht, ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir gucken uns das interdisziplinär an, dann ist ja ganz schnell sozusagen wie eben bei diesen Integrationsfächern, das dazu führt, dass de facto wegrationalisiert wird. Also wir nicht mehr drei Professuren brauchen, jetzt vielleicht eine geschichtsdidaktische, politikdidaktische und geografiedidaktische, sondern nur noch eine machen. So, also das ist ja ganz oft, geht das in so eine Art Kostensparmodell. Und dann werden so Grabenkämpfe geführt. Also meine, deine und so. Und wer bekommt noch was? Und ich glaube, das muss man schon auch erwähnen, dass es auch um eine auskömmliche Finanzierung, also dass das nur funktioniert, wenn es auch eine auskömmliche Finanzierung gibt. Also wenn nicht gespart wird, sondern im Gegenteil, also auch investiert wird, wenn Professuren geschaffen werden, wenn die Stundenkontingente solcher Integrationsfächer steigen und nicht sinken. Also ich nicht aus 2 Stunden Geografie, Geschichte und Politik die Woche, also insgesamt 6 Stunden, plötzlich nur 2 Stunden Integrationsfach, wie auch immer es heißt, mache. Also auch das spielt eine Rolle und jetzt höre ich auch damit auf, weil als Beamter habe ich ein Mäßigungsgebot und will mich jetzt nicht ereifern.
Ja, ich denke auch, also genau, ich denke auch, dass Dinge und Probleme interdisziplinär zu denken ist ganz wichtig und trotzdem, glaube ich, sind die jeweiligen Kompetenzen der eigenen fachspezifischen Zugänge eben auch immer mitzudenken, ne? Also die je eigenen Bildungsziele, wie wir sie vorhin angesprochen haben, eben in der politischen und in der historischen Bildung sind eben aber auch immer Teil dessen, sich dieses Problems zu nähern. Und ich denke, es würde zu kurz greifen, jetzt neue Bildungsziele zu formulieren, die dann den Anspruch hätten, alle Disziplinen zu vereinen und so, dass dann eben am Ende nur noch eine Kompetenz bei rauskommt, sich mit einem Aspekt zu befassen. Also ich denke auch, das würde auch zu kurz greifen, um das vielleicht noch zu ergänzen, was du gerade gesagt hast, Marc. Was ich aber auch sehr sehe, dass das eben natürlich nicht in so einem rationalisier- oder wegrationalisierenden Prozess dann gegeneinander aufgewogen werden sollte. Da sehe ich auch große Gefahren drin.
Nee, es geht um so eine gewisse, finde ich, Parallelisierung vielleicht. Also es geht ja nicht um eine Amalgamierung, also dass alle möglichen Perspektiven jetzt in irgendeiner Art Superfach amalgamiert werden und sozusagen völlig konturlos wird, sondern es geht darum, also einzelfachliche Perspektiven und Inhalte vielleicht manchmal auch, obwohl ich sagen würde, die Gegenstände könnten ja genau diese Schlüsselprobleme sein, von denen Julia gesprochen hat. Also vielleicht macht man es nicht so sehr an den Inhalten fest, sondern sagt, es gibt einen Inhalt, eine Krise, genau wie Julia das vorhin beschrieben hat. Und dann aber verschiedene Perspektiven darauf, die klar sind, und vielleicht auch verschiedene Ziele, ne, über die wir vorhin gesprochen haben. Aber es geht, also die Verschränkung wird sozusagen besser sichergestellt. Also, dass nicht Geschichtsunterricht macht dieses und Physikunterricht macht das andere und Deutsch macht dieses. Das ist alles so entkoppelt nebeneinander, mehr oder weniger lose entkoppelt, sondern dass es um eine stärkere, jetzt bleibe ich mal in dem Bild, Verkoppelung oder Verzahnung geht. Also, das will gar kein Plädoyer dafür halten, das irgendwie zu amalgamieren und alles so ein Einheitsbrei daraus zu machen, sondern genau. Eine systematischere Verkoppelung. Und das kann ja funktionieren, ohne dass einzelfachliche Perspektiven aufgegeben werden. Oder Professoren zusammengestrichen oder Stunden reduziert oder Lehrerstellen eingespart, was auch immer. Das kann ja funktionieren. Muss halt einen politischen Willen geben.
Ja, an der Stelle machen wir eine kurze Pause. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden in der nächsten Folge dann viel konkreter werden und auch überlegen, wie Lehrpersonen nun auf die Ideen historisch-politischer Bildung reagieren können, und werden uns auch einzelne Beispiele angucken.